Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin, grüß Gott. Heute bekommen die Zuhörer ihr Fett weg.
Heute bekommen die Zuhörer ihr Fett weg. Ja, ihr merkt es schon, ihr bekommt euer Fett weg. Unser Thema heute, unsere Fettwegspritze. Aber vorweg, bevor wir loslegen, noch einen ganz kleinen Disclaimer hier bei uns. Folge 50, ein ganz, ganz kleines Jubiläum. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Es läuft wirklich gut mit unserem Podcast und wir selber haben gar nicht damit gerechnet, dass wir nach fast einem Jahr noch dabei sind. Also Folge 50, kleines Jubiläum. Das Große kommt dann in ein paar Wochen, Jens, oder?
Ja, also es ist schon eine Herausforderung, ne? Jede Woche einen Podcast zu bringen, ist nicht ganz einfach. Wir haben ja auch noch nebenbei ein bisschen was zu tun. Aber dafür, für die Zuhörer, wir sitzen auch gerne mal an einem Wochenende zusammen, hocken zusammen.
Ja.
Und versuchen also ein paar Themen aufzuarbeiten, die uns immer wieder ins Auge fallen oder die uns auch Zuhörer schicken. Wir haben ja auch immer wieder eine Folge, wo wir dann Fragen klären. Aber heute haben wir ein Thema, was wir schon mal vor kurzem auf dem Instagram-Kanal thematisiert haben. Da geht es halt um dieses, ja, wie soll ich das mal beschreiben, um diesen ständigen Versuch, ja, die Physiologie des Menschen so zu überlisten, dass ich ja mich nicht bewegen muss, dass ich ja nicht meine Ernährung umstellen muss, dass ich ja nicht meinen Lebensstil verändern muss, sondern dass ich eigentlich nur eine Spritze brauche und dann ist für mich das Thema erledigt. Das ist so dieses Gedankengut, ja, was so in der pharmakologischen Medizin ja ganz tief verankert ist, dass wir immer nach diesem einen Blocker suchen, nach diesem einen Rezeptor, Antagonisten oder Agonisten oder je nachdem, was da eine Rolle spielt, damit wir, ja, damit wir uns nicht verändern müssen, damit wir uns nicht in unserem Lebensstil verändern müssen, damit wir keine unnötige Energie verbrennen, wenn wir jetzt mal die Treppe laufen statt die Rolltreppe oder konnten auch noch viele andere Beispiele nennen. Naja, aber das ist uns wirklich verloren gegangen in den letzten 50 bis 80 Jahren. Wir haben, und wir sprechen ja dann gerne von dem Thema Mismatch, ja, wir haben heute einen Lebensstil, der fällt uns mit den Erkrankungen praktisch auf die Füße, ja. Wir haben, das müssen wir auch nochmal thematisieren in einem Podcast, welche Ausgabensteigerungen wir in diesem Gesundheitswesen haben. Und ich meine, du bist ja sozusagen an der Quelle. Im nächsten Jahr werden wieder die Krankenkassenbeiträge angehoben. Und da fragt man sich natürlich immer, wofür? Ja, wofür machen wir das? Alle Kurven, egal in welche Erkrankung du hineinschaust, gehen exponentiell nach oben. Und wir haben heute die Apotheken voll. Wir entwickeln ständig neue Medikamente, damit es uns immer schlechter geht? Fragezeichen.
Unglaublich, ja. Da hast du recht. Und vor allen Dingen, da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung. Du sagst, es ist gerade immer wieder neue Medikamente. Einfach seine Gesundheit irgendwo am Garderobenhaken abgeben mit einer Spritze, die wir heute thematisieren wollen. Mit einer Spritze ist alles gut. Ich brauche mich um nichts kümmern und ich kann mein schädliches Verhalten gegenüber meinem eigenen Körper einfach so weiterleben und mit einem Pieks ist alles in Ordnung. Und das so kann es nicht weitergehen. Definitiv nicht.
Ja, mit einem Pieks wird dann die Übergewichtsepidemie soll in den Griff bekommen werden. So wie wir das ja bei Corona auch mit einem Pieks, beziehungsweise dann 3, 4 oder 5 Pieks dann gemacht haben. Ja. Und das reicht uns aus, dafür müssen wir nichts verändern. Wir können so weitermachen wie bisher. Wir können stundenlang herumsitzen, ohne uns zu bewegen. Wir können Süßigkeiten futtern, bis der Arzt kommt. Ja, wir können die Schubladen in den Büros aufreißen und ständig irgendwelche hochglykämische Nahrung ziehen, damit unser Blutzuckerspiegel immer schön hoch ist, unser Insulinspiegel, ja, so ständig dieses Hormon ausschüttet, damit die Energie auch noch irgendwie in die Zellen gepresst wird. Und das funktioniert ja bei vielen leider nicht mehr, die dann insulinresistent geworden sind durch diese ständigen Insulinpeaks, die sie haben. Und irgendwann, das weiß dann jeder Diabetiker Typ 2, irgendwann kommt dann aus der Insulinresistenz dann praktisch die Erschöpfung der Bauchspeicheldrüse beziehungsweise der Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, die ja das Hormon Insulin produzieren. Und wenn dieses Hormon Insulin nicht mehr produziert wird, dann kann eben die Energie in den Blutgefäßen auch nicht mehr in die Körperzellen verpackt werden. Und was passiert dann? Dann haben wir hohe nüchtern Blutzuckerwerte. Die werden dann beim Hausarzt über den oralen Glukosetoleranztest oder wie auch immer bestimmt. Was wir nicht bestimmen, ist den Insulinwert. Der kostet nämlich dann 30 Euro. Die Kohle hat Herr Lauterbach leider nicht für die Präventivdiagnostik. Da müssen wir auch noch mal eine Episode draus machen, denn die Prävention ist eigentlich nur Marketing. Sie spielt in Gedankengut der Gesundheitspolitik überhaupt keine Rolle. Sonst würden wir dort viel mehr Geld investieren, damit wir, wie jetzt in dem Beispiel Diabetes deutlich gemacht, damit wir die Menschen frühzeitiger abholen und dann frühzeitiger auch auf Lebensstil verändernde Maßnahmen hinweisen. Denn Diabetes Typ 2 fällt nicht aus dem Himmel. Ja, das ist eine erworbene Störung, die irgendwann zur Erkrankung wird. Und das Ganze, dieser ganze Prozess, der kann dann 25, 30 Jahre lang dauern. Aber wir könnten mit der Diagnostik über den Insulinspiegel, könnten wir es schon 20 Jahre vorher erkennen. Was macht die Schulmedizin? Sie guckt sich den Blutzuckerspiegel an. Der Blutzuckerspiegel ist sehr, sehr lange immer noch normal, bis irgendwann die Insulinproduktion runterfährt. Und dann fährt der Blutzuckerspiegel entsprechend hoch. Und das kann man dann sehr schön sehen. Und dann ist natürlich sozusagen Holland in Not. Dann kommen natürlich die ersten antidiabetischen Medikamente ins Spiel. Und dann laugt man sozusagen die Bauchspeicheldrüse noch weiter aus. Ich sage mal ganz gerne, man presst dann die ausgepresste Zitrone nochmal so richtig durch, bis dann irgendwann gar kein Insulin mehr produziert werden kann. Ja, und dann. Ja, und dann bin ich letztendlich abhängig von der Insulinspritze. Also wir haben, ne, auf Problem, 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 haben wir immer wieder ein Medikament und ein neues Medikament und noch eins und obendrauf. Und so kommen dann am Ende, wenn wir da mal so 60 plus sind, rennt dann jeder mit seinem Döschen rum, hat also 4 bis 8 Präparate, weiß ganz genau eingestellt, wann er was zu nehmen hat. Und genau, das ist so die Situation, die wir aktuell haben.
Ja, und jetzt kommt ein neues Medikament oder neue Medikamente, neue Wirkstoffe auf den Markt, die natürlich, wie wir es schon eben gerade gesagt haben, mit einem Pieks das Ganze wegwischen. Und da wollen wir jetzt mal einsteigen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es schon gehört, in der Presse geht's rauf und runter schon seit einiger Zeit. Gibt es die sogenannten Fettwegspritzen? Wie gesagt, ein Peak in den Bauch oder wo auch immer. Und das Versprechen ist, dass dann das Körperfett schmilzt, plötzlich wie von Zauberhand weg ist.
Wie Eis in der Sonne.
Wie Eis in der Sonne und man von heute auf morgen quasi 10, 20 oder auch mehr Kilo seines Körpergewichts verliert und es wird einem suggeriert, dann ist alles gut, man fühlt sich wieder total fit und vital. Aber dem ist nicht ganz so, Jens. Lass uns einsteigen. Was ist eigentlich diese Fettwegspritze?
Ja, diese Fettwegspritze beruht letztendlich auf einem Effekt, dass dieser Effekt wird durch ein Hormon initiiert. Hormone sind ja die Transmitter des Körpers sozusagen. Wenn ein Hormon an einen Rezeptor andockt, dann wird ein gewisser Effekt ausgelöst. Das heißt, Hormon und Rezeptor müssen immer zusammenkommen. Und dieses GLP-1 ist ein Hormon, was natürlicherweise im Körper auftritt. Man nennt das Glucagon-like-Peptide-Hormon und das macht einen bestimmten Effekt, den wir Inkretin-Effekt nennen. Und dieses neue Präparat ist ein GLP-1-Rezeptor-Agonist. Ja, was heißt das? Es gibt Antagonisten und Agonisten, kennst du noch aus der Sportwissenschaft, ne? Trizeps und Bizeps. Na, wenn der Bizeps der Agonist ist, dann ist der Trizeps der Antagonist. Und GLP-1 ist sozusagen ein Agonist für diesen Effekt. Das heißt, es löst den gleichen Effekt aus, als würde dieses GLP-1 im Körper selbst hergestellt werden. Und was ist jetzt dieser Inkretin-Effekt? Also GLP-1, Rezeptoragonist, dieser Wirkstoff, ist letztendlich ein Analogon. Das heißt, er ist sehr selektiv und bindet sehr selektiv an diesen Rezeptor für das Hormon GLP-1. Und dadurch werden dann bestimmte Prozesse ausgelöst. Ja, man könnte sagen, das ist dann praktisch so ein Booster, so ein Turbo-Booster für diesen Effekt, den wir Inkretin-Effekt nennen. Und was ist der Inkretin-Effekt? Werden zwei Dinge passieren dort. Einmal wird die Insulinsekretion gefördert. Das heißt, es wird mehr Insulin ausgeschüttet. Dadurch, wenn man nicht gerade insulinresistent wird, dockt dann Insulin eben an die Körperzellen an, die dann Energie aufnehmen können. Und dadurch werden die Blutgefäße dann ein Stück weit befreit, auch von den hohen Blutzuckerwerten. Auf der anderen Seite hemmt es aber auch die Glukagonsekretion. Glukagon ist jetzt wieder der Antagonist von Insulin. Ja? Insulin reduziert den Blutzucker in den Blutgefäßen, in den Blutgefäßen, und Glukagon erhöht den Insulinspiegel. Also dann, wenn wir jetzt zum Beispiel lange fasten, Intervallfasten, 16 Stunden oder vielleicht sogar 2, 3 oder 4 Tage fasten, dann kommt irgendwann zwischendurch das Hormon Glukagon ins Spiel, unter anderem, und sorgt dafür, dass unser Blutzuckerspiegel nicht in kritische Zonen fällt, wo wir beispielsweise ins Koma fallen würden, so ab 30 Milligramm pro Deziliter in den Blutgefäßen. Dann wird es wirklich kritisch. Ne? Das darf nicht passieren. Deswegen reguliert praktisch unser Körper gegen und sorgt dafür, dass wir immer in so einem Spiegel sind, nüchtern zwischen, naja, sagen wir mal 90 bis etwa 50 Milligramm pro Deziliter. Darunter darf es nicht fallen. Darüber kann es schon mal passieren, wenn wir eben 4 Brötchen essen. 4 weiße Brötchen essen ist noch schlimmer. Dann geht es eben auch schon mal gerne so in Richtung 180 oder 200. Und die in einem prädiabetischen Stoffwechsel sind, die haben dann praktisch nüchtern ständig sehr hohe grenzwertige Blutzuckerspiegel, die so bei um etwa 100 liegen, 100 Milligramm pro Deziliter. Das heißt, sie müssen jetzt also pausenlos praktisch abspeichern, die Energie irgendwie wegspeichern, damit es nicht in den Blutgefäßen ständig kursiert. Und dieses Semaglutid, also diese Wirksubstanz in dieser Fettwegspritze, wie man so landläufig sagt, soll das Ganze jetzt natürlich fördern, sodass wir niedrige Blutzuckerwerte bekommen und ja, dann die Abspeicherung weniger letztendlich stattfindet. Aber das Ganze funktioniert kurzfristig, wie wir das aktuell sehen. Die Frage ist, was mittel- und langfristig passiert.
Ja, da hast du recht. Also da sind noch keine Langzeitstudien, gibt es da noch nicht, weil die Präparate erst relativ kurz auf dem Markt sind. Die werden aber trotzdem sehr gehypt, Jens. Ich habe gelesen, dass einige Hersteller gar nicht mit der Produktion nachkommen und es im Moment auch Versorgungsengpässe zum Teil sogar gibt. Ja, bevor wir jetzt so mal auf den Markt schauen, Jens, lass uns mal ganz kurz auf die Wirkweise und die Funktionsweise dieser Präparate einfach mal drauf schauen. Was gibt's denn da noch zu sagen?
Ja, also dieser Wirkstoff, den ich gerade mal kurz umrissen habe, der hat weitere Nebeneffekte sozusagen. Er verlangsamt nämlich die Magenentleerung. Und er sorgt dafür, dass ein höheres Sättigungsgefühl entsteht. Na, das ist jetzt eine Wahrnehmungsgeschichte zwischen unseren beiden Ohren, die dadurch beeinflusst wird, wodurch wir nicht ständig diesen inneren Auftrag bekommen, immer wieder Nahrung, Energie, Mahlzeiten aufzunehmen. Das ist ja das große Problem. Dass wir, na, ich habe das früher so gelernt: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, und dazwischen gab es eigentlich nichts. Und jetzt, also, sind wir im Prinzip in dem Zeitalter, wo wir uns permanent mit Energie befüllen, also viele Zwischenmahlzeiten genießen. Das wird ja auch durch die Werbung dann extrem angetriggert, dass wir also immer ständig Appetit bekommen. Wir werden ja praktisch beschossen, ob du jetzt Fernsehen anmachst, ob du jetzt dein iPhone anschaltest, überall werden wir ständig beschossen mit Lieferando.de und wie sie alle heißen. Und das gibt den inneren Auftrag, ja, immer wieder auch Nahrung aufzunehmen, obwohl wir gar keinen Nährstoffbedarf haben, obwohl wir gar keinen Energiebedarf haben, über diesen Energiebedarf hinauszugehen. Und das macht letztendlich dann auch die Akkumulierung von Körperfett, von Übergewicht, von Adipositas und alles, was da letztendlich dranhängt. Und dieser Wirkstoff möchte genau dieses Hamsterrad durchbrechen, dieses Hamsterrad anhalten und dafür sorgen, dass wir wieder zurückkommen zu dieser normalen Mahlzeitgestaltung. Denn für die Hörer nochmal wichtig, immer dann, wenn ich irgendetwas aufnehme, ich sitze jetzt im Wagen, habe eine längere Fahrt zu meinem Kunden und ich habe mir gerade vielleicht an der Tankstelle neben Benzin vielleicht auch noch ein Bounty oder ein Twix oder wie auch immer das Zeug heißt, gegönnt, ja. Und aus Langeweile fange ich jetzt an zu essen. Da fängt genau das Problem an. Immer dann, wenn wir Energie aufnehmen, haben wir reflektorisch eine Insulinausschüttung. Und immer wenn wir eine Insulinausschüttung haben, dann haben wir eine Energieaufnahme in die Zellen. Sind die Zellen jetzt aber voll, dann nehmen die praktisch keine Energie mehr auf. Was passiert mit der Energie? Die Energie wird zwischengelagert, wird dann praktisch in unsere Mülldeponie, das ist dann die Leber, weitergeschickt. Und in der Mülldeponie wird dann über die Leber wird praktisch dann mehr Fett gebaut. Und das führt dann zu dem Phänomen, was wir weltweit sehen, was überall in der westlichen Welt oder alle Länder, die sich diesem westlichen Lebensstil anpassen, dann sehen, zu einer zentralen abdominalen Verfettung.
Ja, das ist das, was man so neudeutsch die nicht-alkoholische Fettleber nennt. Dass halt die inneren Organe quasi verfetten und ganz besonders da halt die Leber.
Also nochmal unterm Strich, im Grunde soll dieser Wirkstoff dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel nicht permanent erhöht ist. Und dass wir aber auch nicht permanent eine Insulinausschüttung bekommen. Wenn wir jetzt aber auch noch eine Insulintherapie nebenher betreiben, dann, und ich habe es eigentlich falsch gesagt, ne? Der Insulin wird stimuliert. Und wenn wir jetzt auch noch zusätzlich eine Insulintherapie betreiben, weil wir Diabetiker sind, dann hat das natürlich eine verstärkende Wirkung auf das Insulin, auf den Insulinstoffwechsel. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass wir sogenannte Hypoglykämien bekommen, also Unterzuckerungszustände, die dann, wenn man nicht mehr so viel Insulin produzieren kann, bei einem Typ-2-Diabetiker dann auch wirklich in das tatsächliche Unterzuckerungssymptom oder Syndrom führen können. Das kann ja beim Gesunden eigentlich nicht passieren, denn wie eingangs gesagt, wenn wir in diese kritische Zone kommen, dann würde eben Glukagon oder unsere Stresshormone würden dafür sorgen, dass wir wieder mehr Energie mobilisieren aus unseren Speicherorganen, ja, die ja praktisch immer randvoll gefüllt sind. Ja, das ist die Leber, das ist die Muskulatur und sind die Adipozyten, also das Fettgewebe, wobei man die Muskulatur rausziehen muss, denn die Muskulatur enthält keine Glucose-6-Phosphatase, ein Enzym, was das mobilisieren könnte für das Gesamtsystem. Also auf Plattdeutsch gesagt, das Muskelglykogen gibt zum Beispiel für das Gehirn keine Energie frei. Das hält das fest. Ja, deswegen gut für Sportler, aber weniger hilfreich für den Durchschnittsbürger.
Jetzt lass uns nochmal ganz kurz bei der Wirkweise bleiben von dieser Fettwegspritze. Wir haben ja gerade gesagt, Fettgewebe, die Leber wird verfettet quasi und diese Fettwegspritze soll dem ja auch entgegenwirken. Wie ist denn da der Mechanismus? Ich spritze mir da den Wirkstoff in meinen Bauch und dann schmilzt der Fett oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, über die Mechanismen, die ich gerade erwähnt habe, nämlich das Sättigungsgefühl und also die Beeinflussung des Sättigungsgefühls und die verlangsamte Magenentleerung. Das heißt, Mahlzeiten werden jetzt nicht mehr so extrem schnell über den Dünndarm aufgenommen. Das heißt, es gibt jetzt nicht diesen Energiebooster, der dazu führt, dass eben der Insulinspiegel jetzt massiv nach oben geht, sondern die Mahlzeiten werden praktisch jetzt wie so eine Retardtablette, ja, in kleinen Dosierungen langsamer abgegeben. Kann man vergleichen mit Weißmehl und Vollkornbrot. Ja, Weißmehl sehr schnell im Dünndarm, sehr schnell Aufnahme in die Blutgefäße, Vollkorn, wesentlich langsamere Absorption. Und das hat natürlich dann auch einen großen Vorteil, um diese Blutzuckerspitzen dann auch zu vermeiden.
Ja, aber als Ergänzung noch bei dieser Injektion, ne, in das Fettgewebe, also wird das Fett auch so einer chemischen Reaktion ausgesetzt. Und die Idee ist, dass ja auch das Fett irgendwie zersetzt wird durch diese chemische Reaktion und das aber im Körper bleibt. Und der Körper es dann auch noch abbauen muss. Und je nachdem, bei größeren Mengen kann dieser Abfall auch nicht ausreichend abtransportiert werden, weshalb natürlich auch bei solchen Medikamenten, als solches ist es ja, auch zu Risiken führen kann. Und
Ja, du sagst es, also die Fettwegspritze ist zum Glück rezeptpflichtig. Man kann sie sich noch nicht selber besorgen und sie war ja eigentlich zugelassen für Diabetiker. Und dann hat man den Markt natürlich extrem erweitert, indem man gesagt hat, okay, nicht nur Diabetiker, sondern jetzt auch Übergewichtige. Und damit sind wir dann in Deutschland von 10 Millionen auf 30, 40 Millionen. Und wenn man das weltweit betrachtet, ist das ein gigantischer Markt, der sich da ausgerollt hat. Ja, Wahnsinn.
genau, unglaublich. Und es wird deshalb auch von den Kassen nicht bezahlt oder nicht unterstützt, weil es halt als Lifestyle-Medikament oder als Lifestyle-Präparat gilt. Und Lifestyle-Präparate werden halt von Krankenkassen halt nicht erstattet. Also es ist schon unglaublich, was für ein Markt sich da gerade auftut.
Ja, und Axel, wie macht man das, wenn man was Neues in den Markt pushen möchte? Dann nimmt man sich irgendwelche Influencer mit großer Community und in diesem Fall war es dann Elon Musk beispielsweise und andere, die da massiv für Werbung gemacht haben, ja. Also wenn du dann 40 Millionen oder weiß nicht, wie viele er hat, Follower auf Twitter und so weiter hast, dann damit erreichst du natürlich unheimlich viele Menschen und dann entsteht so ein Schneeballeffekt, ja. Du löst so einen kleinen Schneeball oben an der Spitze aus und dann irgendwann unten im Tal kommt ein Riesenschneeball an, ja. Und so ist das hier dann auch, ne? Du brauchst dann bloß ein bisschen das Dominostein nach unten bewegen und dann gibt es so eine ganze Kaskade in die Gesellschaft hinein. Das hat man ja damals zum Beispiel auch mit Milch gemacht. Ja, man wollte ja den Milchabsatz fördern. Und was hat man da gemacht? Dann hat man so große Kampagnen gemacht. Und das war damals, Axel, sogar so, dass die Bauern wurden sogar verpflichtet dazu, Prozente in eine Marketingagentur einzuzahlen.
Ja, ich kann mich erinnern, diese CMA
Das
Marketing.
Beste vom Bauern, genau.
Genau.
Und da wurde dann, das war das gleiche Schema. Und da hat man damals ja gesehen, das funktioniert. Das kann man jetzt immer wieder anwenden. Denn man hat damals einfach Prominente aus allen Gesellschaftsschichten genommen. Sportler, Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, Moderatoren etc. Ja, und dann hat man eine Kampagne durchs Land gezogen, die Milch macht oder die Milch macht müde Männer munter, können sich vielleicht einige noch daran erinnern. Und naja, wenn dann Sportler das gut finden, dann muss das jeder andere, muss das für jeden anderen auch gesund sein. Und wenn das für Kinder gesund ist, dann ist es wahrscheinlich auch für die Mütter gesund. Und wenn die Mütter das trinken, dann auch für die Väter. Und so hat man dann praktisch alle Zielgruppen mit einer Klappe geschlagen.
Ja, und genau das gleiche Prinzip, wie du gerade sagtest, heutzutage früher übers Fernsehen, da war Internet und Social Media noch nicht so groß. Jetzt über Social Media sind natürlich die Wege viel einfacher zu bespielen und auch eine viel größere Zielgruppe noch zu erreichen, du sagst es. Und wenn man davon ausgeht, du hattest es letztens ja bei dir auf dem Instagram-Kanal, dass wir in Deutschland 10% der Bevölkerung jetzt schon Diabetes haben, von adipösen, also übergewichtigen Menschen ganz zu schweigen, die wie viel Prozent wir davon haben. Und die Dunkelziffer von denen, die halt das nicht irgendwie beim Arzt diagnostiziert haben, die ist wahrscheinlich auch sehr, sehr hoch. Wobei man davon ausgehen kann, dass wir jetzt wahrscheinlich schon 20% in Deutschland an Diabetes erkrankten Menschen haben, die sich bis zum Jahr 2050, habe ich irgendwo in der Statistik gelesen, auf 30% erhöht haben sollen. Das ist schon eine ganze Menge und da sieht man, wie ein gigantisches Potenzial halt einfach in solchen Medikamenten liegt, ne? Aber
Ja,
jetzt.
und der Vorläufer ist von Diabetes Typ 2 ist ja das metabolische Syndrom. Das gibt es ganz klare Definitionen dafür. WHO oder International Diabetes Federation kann sich jeder einfach sehr schnell ergoogeln. Und diese Parameter, du hast gerade 20% gesagt, ich würde gerne mal eine flächendeckende Studie dazu haben, wie viele die Kriterien des metabolischen Syndroms eigentlich erfüllen. Und ich glaube, dass die Prozentzahl deutlich höher ist.
Das glaube ich allerdings auch.
Aber weißt du, was auch interessant ist? Ich habe gestern mal in die Liste der adipösesten Länder geschaut. Und weißt du, wo Deutschland liegt?
Also ich würde mal sagen, wir gehören zu den Top 5.
Knapp daneben. Wir sind wirklich schlecht. Wir sind nur 117.
Okay.
117. Wie das vielleicht in 10, 20, 30 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Aber wir haben in Deutschland nur in Anführungsstrichen 20,4% adipöse Menschen. Wenn du jetzt mal guckst, wer führt auf diesem Planeten, interessant, amerikanisch Samoa, Nummer 1, 75% adipöse Menschen. Adipös für die Zuhörer, Body Mass Index über 30. 75%, drei Viertel der Bevölkerung ist krankhaft übergewichtig. Aber deswegen kommen natürlich die ein oder andere Sumo-Ringer auch aus Samoa, klar. Und wenn du dann weiter guckst, Nummer 2 ist Tonga. Nummer 3, und darüber habe ich in meiner Doktorarbeit berichtet, ist die Insel Nauru. Kannst du da was mit anfangen?
Ja, das hatten wir schon mal thematisiert, die Insel.
Vielleicht können wir es nochmal wiederholen für die, die da die Folge nicht gehört haben. Die Insel Nauru, irgendwo ganz tief im Pazifik, da kommt kaum ein Mensch hin. Die hatten vor 80 Jahren hatten die große Phosphorvorkommen. Und ich meine, es war Australien. Die Australier haben das entdeckt und haben diese Nauruaner dann überredet, dieses Phosphor abbauen zu dürfen. Und im Gegenzug hat man denen dort Supermarktschiffe hingefahren. Ja? Also Lebensmittel, verpackte Lebensmittel, ultraprozessierte Nahrungsmittel. Jede Woche da kam ein Schiff nach Nauru, hat die Leute da versorgt. Da leben ja auch nicht so wahnsinnig viele Leute. Und was haben die Leute gemacht? Ja, sie haben alle ihre natürlichen Verhaltensweisen mehr oder weniger eingestellt. Also keine Kokosnüsse mehr vom Baum geholt, keine Mangos mehr geerntet, kein Fisch mehr gefangen. Sie haben sich einfach nur noch mit Semmeln und Marmelade bedient, ja, so wie wir das hier auch machen. Und dann ist innerhalb von einer Generation die gesamte Bevölkerung auf diesem, ja, das ist ein Land, ja, das ist ja nur ganz kleine Insel, bisschen größer wie Norderney. Und die ist dann plötzlich völlig aus der Naht gegangen. Und innerhalb von einer Generation waren die dort alle adipös, prädiabetisch und letztendlich krank. Irgendwann waren die Phosphorvorkommen dann zu Ende. Der Staat hat das Geld nicht mehr dafür bekommen. Und die Supermarktprodukte muss jetzt, praktisch weil sie abhängig sind, müssen jetzt ex importieren. Importieren das natürlich immer weiter, weil sie sich abhängig haben machen lassen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man jetzt der jungen Generation wieder beibringen, wie man, und das machst du ja auch jede Woche, wie man wieder Sachen aussät, wie man wieder Dinge erntet, was eine Kokosnuss ist, wo findet man Mangos, wie geht man fischen, etc. Haben die da wirklich in 2 Generationen haben die das komplett verlernt. So, und das ist ein Musterbeispiel dafür, wie schnell durch eine westliche, ich will es gar nicht sagen, Ernährungsweise, sondern eine westliche Lebensweise, ja, sich so eine ganze Gesellschaft mutieren kann zu einer prädiabetischen Gesellschaft. Und Deutschland, klar, Deutschland ist natürlich logischerweise in der Transformation und nicht umsonst wollen jetzt diese Hersteller dieser Fettwegspritzen auch nach Deutschland kommen, weil wir natürlich hier ein Wachstumsmarkt sind. Und vielleicht eine Zahl: Die Fettwegspritze wurde ja erfunden von einer dänischen Firma. Und diese dänische Firma gehört zu den größten Pharmagiganten der Welt. Und ich meine, es wäre 2022 gewesen. Das Wirtschaftswachstum von Dänemark beruhte zu 2 Dritteln in diesem Jahr auf dem Wachstum dieser Firma, die hauptsächlich gewachsen ist auf Basis dieser Fettwegspritze. Also so eine wirtschaftliche immense Bedeutung hat letztendlich so eine Innovation. Die braucht dann natürlich sehr viele Abnehmer, also braucht sie natürlich auch dann die Türöffner aus der Politik. Naja, und dann sind wir bei den Themen, die du ja auch recherchiert hast für heute.
Ja, also wir sind jetzt bei der Politik und wir hatten es ja schon mal besprochen. Also du hast es gerade gesagt. Es gibt einen Hersteller, einen dänischen Hersteller. Ich denke, wir können den ruhig hier nennen. Novo Nordisk. Der hat quasi ist quasi der Pionier auf diesem Gebiet. Also der hat als erstes diese Fettwegspritze auf den Markt gebracht, wie du sagtest, gegen Diabetes. Ozempic heißt das Präparat, das als erstes auf den Markt gekommen ist und ist dann aber nachgezogen mit einem zweiten Präparat, das nennt sich Wegovy. Das enthält den gleichen Wirkstoff wie Ozempic, ist aber höher dosiert. Und ist von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA auch als Abnehmpräparat zugelassen. Das ist so der Stand. Und im Moment ist es so, dass Novo Nordisk Schwierigkeiten hat, dieses Präparat in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen, weil die Nachfrage einfach so groß ist. Also, was du gerade gesagt hast, Jens, die Werbung. Social Media und die Werbung in diversen Medien hat schon gegriffen. Die Kunden rennen quasi den Apotheken und den Ärzten die Türen ein und verlangen halt nach diesen Präparaten halt.
Ja,
Und
und vor allen Dingen, du hast es ja als Lifestyle-Medikament bezeichnet. Jetzt wollen natürlich sehr viele Übergewichtige auch das Präparat haben und es steht teilweise den Diabetikern nicht mehr zur Verfügung. Ja, das ist das Problem, was die Apotheken aktuell haben. Deshalb werden neue Anlagen gebaut und da gab es ja jetzt vor kurzem eine kleine Versammlung, Axel. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, wo unsere Top-Politiker zusammengekommen sind, um ich glaube, im hessischen Alzey oder ja, ist Hessen, ne?
kann.
Dort etwas, einen Grundstein zu legen.
Genau, am 8. April ist jetzt der weltweit, du sagtest gerade Novo Nordisk, dänischer Hersteller, ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Aber der größte Pharmakonzern ist Eli Lilly, kommt aus den Vereinigten Staaten und die haben jetzt dort in Alzey am 8.4. dieses Jahres einen Grundstein gelegt, ersten Spatenstich zu einer großen Firma, also zu einer großen Fabrik, die auch eine Fettwegspritze oder unter anderem eine Fettwegspritze hier in Deutschland herstellen. Das Medikament oder das Präparat nennt sich Mounjaro. Das ist schon länger auf dem Markt, aber wird jetzt hier auch in Deutschland forciert, dass die Firma gebaut wird oder die Fabrik gebaut wird. Und 2027, habe ich gelesen, soll wohl das erste Präparat in Deutschland vom Band rollen.
Ja, und Herr Habeck, als Wirtschaftsminister war ja bei der Grundsteinlegung dabei und hat das als großes Ausrufezeichen für Deutschland bezeichnet. Ja, denn warum macht ein US-Hersteller das? Weil natürlich Europa ein Riesenmarkt ist. Ja, nur mal vielleicht ein paar Zahlen hier in den Raum geworfen. 2014 hatten wir 1,9 Milliarden Menschen, die einen BMI über 25 hatten und 600 Millionen hatten einen BMI von über 30. Also da, wo die Spritze für zugelassen ist. 2022 2,6 Milliarden größer 25 BMI und 890 Millionen größer 30 BMI. Das heißt, die Adipösen sind von 600 Millionen auf 890 Millionen hochgegangen innerhalb von 8 Jahren. Muss man sich mal wirklich vorstellen. Ja, das ist der Hammer. Fast 300 Millionen Menschen mehr. Also das zeigt auch die ganze Dimension, ja, warum jetzt auch diese Pharmagiganten dort massiv investieren.
50%.
Hammer, Hammer. Und wenn man sich nochmal BMI 25 nochmal anschaut, 1,9 Milliarden auf 2,6 Milliarden, dann erkennt man ja auch, für ein Tsunami praktisch noch hinter diesem 30 BMI hinterherrollt. Ja? Das heißt, es werden immer mehr, logischerweise dadurch, dass diese Druckwirkung der Übergewichten, die noch nicht pathologisch übergewichtig definiert werden, dass die immer mehr anrollt. Ja? Wahnsinn. Es ist Wahnsinn.
Unglaublich. Jetzt könnte man ja hier, wenn man uns jetzt so reden hört und sowas, könnte der ein oder andere ja sagen, naja, also ist ja super, dass wir überhaupt so ein Medikament haben oder so eine Fettwegspritze haben. Dann werden die Zahlen, die du nennst, ja wesentlich runtergehen. Aber das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, denke ich mal, weil wir wissen noch gar nicht, wie diese Medikamente wirken, auf jeden Fall in der Langzeitwirkung. Und jetzt muss man sich das mal so vorstellen. Ich habe da wirklich recherchiert und der Hersteller, also Eli Lilly, gibt an, also in Amerika ist dieses Medikament, nennt sich das Zepbound. Und ich zitiere mal hier einen Artikel, wo drin steht, Zepbound kann laut Hersteller, also der Hersteller selber, sagt, Tumore in der Schilddrüse einschließlich Schilddrüsenkrebs verursachen und hat noch andere schwerwiegende Nebenwirkungen. Und diese ne schweren Nebenwirkungen, Jens, also das ist unglaublich, die werden hier angegeben mit schweren Na Magenproblemen, mit schweren Nierenproblemen bis zum Nierenversagen, mit Problemen mit der Gallenblase, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, schwerwiegende allergische Reaktionen, niedriger Blutzucker. Das heißt also genau das, was, also wir haben ja gesagt, zu hoher Blutzucker und jetzt wird er halt so weit runtergefahren, dass es zu einer Hypoglykämie kommt. Und dann noch werden auch bei Patienten mit Typ-2-Diabetes Veränderungen des Sehvermögens angegeben. Und auf der psychischen Ebene geht es bis hin zu Depressionen oder Selbstmordgedanken.
Ja, ich kann auch ein bisschen ergänzen. Lipasewerte können hochgehen, Fatigue, also chronische Erschöpfung, Gallensteine, Schwindel, Geschmacksstörungen. Geschmacksstörungen kennen wir noch von der mRNA-Impfung oder beziehungsweise der Infektion mit den Coronaviren. Da waren ja auch die Geschmacksnerven beeinträchtigt. Ja, also eine ganze Palette von Nebenwirkungen, die natürlich logischerweise nur in seltenen Fällen auftreten.
Ja, und wenn die auftreten, dann gibt es natürlich selbstverständlich von den entsprechenden Pharmaunternehmen auch dafür natürlich ein entsprechendes Präparat. Also
Logisch, logisch.
logisch.
Aber muss ja auch sein, du hast ja Schilddrüsen-Tumor beziehungsweise Schilddrüsenkrebs erwähnt. Da waren ja sogar EMA und FDA davor, also die europäische Behörde und auch die US-Behörde. Den Wirkmechanismus kenne ich nicht. Warum das passieren kann, weiß ich nicht. Das müsste man mal tiefer pharmakologisch recherchieren, wo da ein Zusammenhang ist. Ja, von daher können wir, glaube ich, heute sagen, das ist nicht so ganz ohne. Also Lifestyle-Medikament, da wäre ich dann eher skeptisch. Ja, wenn es keine andere Lösung gibt, schulmedizinisch, dann Rezeptpflicht. Ja, das kann man sicherlich machen, aber da jetzt auf die große Werbetrommel zu schlagen und zu sagen, okay, das ist jetzt für jeden, der so ein bisschen Körperfett angesetzt hat in den letzten 4, 5 Jahren. Weiß nicht, ob ich die Studie mal erwähnt habe, wie viel wir in Corona-Zeiten an Körpergewicht zugenommen haben. Kannst du dich noch erinnern?
Ja. Ich kann mich nur an die Zahlen nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass du die Studie erwähnt hast.
Ja, 4,8 Kilo im Durchschnitt über 82 Millionen, 83 Millionen Menschen. Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, aber Jens, was mich noch so nachdenklich stimmt, ist, ich habe da ein bisschen nachgelesen, dieses Dokument oder diesen Artikel. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Also bei dem Spatenstich von der neuen Firma, die wir eben gerade, von der neuen Fabrik, die wir eben erwähnt haben, war auch unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach anwesend. Und da habe ich mein
Logisch.
Zitat, da hab ich mein Zitat aus der Zeitung rausgesucht. Und das stimmt mich halt einfach irgendwie bedenklich. Ich muss es hier einmal zum Besten geben. Diese Medikamente sind ein Durchbruch bei der Adipositas-Behandlung. Das ist einfach etwas, womit kaum jemand gerechnet hatte. Ich beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren mit der Therapie von Adipositas und der Erfolg dieser Arzneimittel ist in dieser Größenordnung in der Fachszene eine Überraschung gewesen. Also das
Ja, da
schockiert
müssen
mich.
die Hörer vielleicht mal Dr. Google einschalten und mal unter PubMed schauen und geben mal dort den Namen des Gesundheitsministers ein, um mal zu schauen, wie viel Publikationen er zu diesem Thema gemacht hat. Also wenn er sagt, 25 Jahre beschäftige er sich mit dieser Stoffwechselstörung, Erkrankung, wie auch immer. Dann müsste er ja auch eine Menge Publikationen auf dem Kerbholz haben, ne? Denn er ist ja immerhin Professor. Professoren müssen auch publizieren, wenn sie an der Uni tätig sind. Und wenn man jetzt so in seine Vita schaut, dann findet man da fast nichts. Und eigentlich ist er ja auch Gesundheitsökonom. Das heißt, er beschäftigt sich eher mit der ökonomischen Seite des Ganzen als mit den physiologischen Wirkmechanismen. Also da darf man durchaus skeptisch sein mit solchen Aussagen. Ja, das ist, für mich ist das eine Selbstüberhöhung. Und ja, gut, das müssen ja Psychologen beurteilen, wie man das entsprechend definiert.
Zumal, was wir ja auch immer sagen, die Eigenverantwortung, wir hatten es schon ganz am Anfang erwähnt, man kann Diabetes auch ohne Medikamente wieder in den Griff bekommen mit entsprechendem Anpassung seines Lebensstils. Dazu gehört natürlich ein Stück weit auch der Wille, sich selber zu verändern und an seinen Ess- und Bewegungsgewohnheiten was zu ändern. Dann ist mit Hilfe auch da eine Heilung, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall möglich. Und das Ganze ohne Medikamente, wo man auch keine Nebenwirkungen hat. So die einzige Nebenwirkung ist, dass man sich einfach besser fühlt, wenn man sich bewegt.
Ja, du hast es ja erlebt bei deinem Megamarsch, ne?
Ja, danach fühlt man sich erstmal nicht gut, aber danach, ein paar Tage später, fühlt man sich wirklich gut.
Ja, vielleicht sollte man fairerweise noch dazu sagen, hat so ein bisschen ein ähnliches Muster wie auch bei den mRNA-Impfungen, in Impfstoffen, die man dann zugelassen hat. Es gibt ja immer eine Zulassungsstudie, die viele Politiker bei den mRNA-Impfungen wahrscheinlich bis heute nicht gelesen haben und deswegen vermutlich auch immer noch nicht wissen, dass dieses Präparat nie einen Fremdschutz untersucht hat. Was hat denn jetzt die Spritze untersucht, also die Fettwegspritze? Und da hat man 2000 schwer übergewichtige Frauen genommen, die einen Körpergewicht von 105 Kilogramm hatten und die hat man in zwei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe hat den Wirkstoff bekommen und die anderen hat dann eben ein Placebo bekommen und dann hat man den übergewichtigen Frauen in der Interventionsgruppe hat man Semaglutid einmal die Woche gegeben und hat das Ganze sich 17 Monate angeschaut. Und innerhalb dieser 17 Monate ist dann tatsächlich in der Gruppe also in der Interventionsgruppe ist das Körpergewicht um 15,3 Kilogramm im Schnitt gesunken und in der Kontrollgruppe nur um 2,6 Kilogramm. So, und dann wird ja meistens werden dann diese beiden Zahlen gegeneinander gestellt und dann bekommt man eben eine Wirksamkeitsberechnung. Hier ist jetzt nicht berücksichtigt, bei wie vielen Menschen das nicht funktioniert hat. Na, man nimmt dann einfach einen Durchschnittswert und naja, und das ist im Grunde das gleiche Thema, wie es auch bei den mRNA-Impfstoffen war. Man hat jetzt zwar eine Zulassungsstudie, es wirkt auf der Ebene, wo man es dann auch untersucht hat, aber wie du gerade gesagt hast, wir kennen die mittel- und langfristigen Effekte überhaupt nicht. Und die kennen wir ja zum Teil bei mRNA-Impfstoffen heute auch noch nicht. Ja, wir sehen ganz, ganz viele sehr, sehr merkwürdige Entwicklungen. Ich sag's mal so ein bisschen harmlos. wo wir nicht wissen, wo das herkommt. Und wenn man jetzt mal schaut, was hat sich geändert in den letzten 5 Jahren, dann kann man auf bestimmte Faktoren kommen, die sich in unserem Lebensstil oder in unserem Leben sozusagen der letzten 5 Jahre dann verändert hat. Und hier an dieser Stelle, wenn das jetzt flächendeckend eingeführt wird, dann werden wir vielleicht auch in 5, 10 Jahren dann wieder mittellangfristige Effekte dieser Versorgung durch diesen neuen Wirkstoff dann sehen. Und dann möglicherweise auch Erkrankungen, die wir mit diesem Wirkstoff gar nicht in Verbindung bringen. Ja, und so ist es ja bei den mRNA-Impfstoffen genauso gewesen. Ja, also alles, was über 14 Tage, ne, das war ja so die Definition, was darüber hinaus stattfindet, kann ja mit dem Wirkstoff oder mit der Impfung da nichts mehr zu tun haben. Und naja, da wissen wir ja, dass das nicht stimmt. Ja, und da rettet sich die Politik dann immer so ein bisschen raus. Also ich kenne jetzt selber sehr viele Fälle, wo ich sage, bitte ruft mal unseren Gesundheitsminister an und macht mal, der soll mal ein bisschen Geld locker machen. Nicht für die Forschung. Das ist ja auch wieder so ein Blendwerk, Axel. Ja, da wird dann den Geschädigten wird gesagt, ja, wir stellen jetzt Geld zur Verfügung. Das machen sie auch. Ich glaube, 50 Millionen wurden jetzt zur Verfügung gestellt für die Erforschung der Nebenwirkungen. Aber was heißt denn Erforschung? Jeder, der mal geforscht hat, der weiß, wie lange das dauert, bis man mal eine Erkenntnis hat. Das heißt, wir haben jetzt 3 bis 5 Jahre Forschung, ohne zu wissen, wie man den Leuten, die jetzt das Problem haben, denen letztendlich helfen kann. So, und dafür tut die Politik nichts, wirklich absolut nichts. Und bei diesem Wirkstoff, wenn dort jetzt irgendwelche Folgen entstehen, die noch nicht absehbar sind, dann wird das wieder den gleichen Mechanismus haben. Es ist immer der gleiche Mechanismus.
Und noch ein Aspekt, Jens, den haben wir noch, oder zwei Aspekte. Ein Aspekt, den würde ich gerne nochmal anbringen hier, gerade was du sagst, auch mit den Wirkstoffen und sowas. Für jeden, der das jetzt irgendwie sagt, ey, ist ein Lifestyle-Produkt, ich habe Übergewicht, ich probiere es mal aus, ich will das mal machen, ist es so, bei denjenigen, das hat man jetzt rausgefunden, bei denjenigen, sich das gespritzt haben, man kann mit diesen Spritzen nicht aufhören. Denn man hat rausgefunden, dass bei dieser Behandlung mit den Präparaten aus diesen von dir erwähnten GLP-1-Agonisten, die haben wohl die unangenehme Folge, dass man, wenn man das abbricht, dass man rasch wieder an Gewicht zunimmt.
Ja, das ist der berühmte Rebound-Effekt. Oder ich nenne ihn auch immer ganz gern Bumerang-Effekt. Ja, also man schießt den Bumerang raus und er kommt irgendwann wieder zurück. Und damit erreicht man dann letztendlich nichts. Außer, und da ist die Politik dann natürlich wieder sehr hoch erfreut, dass ja Menschen ein weiteres Abonnement abschließen. Und das Abonnement ist ja jetzt auch hier in diesem Fall nicht für 9,90 € zu haben, denn diese monatliche Spritze kostet natürlich auch. Klar.
Und manche Spritzen, je nachdem, welches Präparat man nimmt, das wäre nämlich der zweite Aspekt, auf den ich kommen wollte, muss man wöchentlich spritzen. Und ich habe paar Zahlen mal rausgesucht, weil die müssen wir einfach auch erwähnen. Also diese, und dann kommen wir nämlich nochmal auf einen dritten Aspekt. Also eine Ozempic-Spritze, so ein Pen, kostet 80 Euro pro Dosis. Und jetzt kommen wir wieder auf den Aspekt, den du gerade erwähnt hast, Prävention, Geld zur Verfügung stellen für Forschung. Was man damit mit diesem Geld, also das man natürlich privat investiert, aber was man damit alles machen könnte an Prävention, was man da sich für tolle Laufschuhe kaufen könnte. Ja, es ist so. Es
Ich habe mir
ist.
heute Morgen welche bestellt.
Ja, genau. Und
Meine waren durch.
ja, da braucht man keine Spritze, ein paar gute Schuhe und schon geht's los.
So ist es. Aber nicht nur gute Schuhe, man braucht auch jemanden, der sich ein bisschen mit der Ernährung auskennt, der keine Ernährungsberatung. Ich finde diesen Begriff einfach schon grundsätzlich falsch. Warum? Weil eine einzelne Beratung bringt nichts. Wir müssen Menschen begleiten, über einen bestimmten Prozess hin begleiten. Ja? Und irgendwann ist auch diese Schwelle überschritten, dass die Menschen uns dann noch brauchen als Berater, Coach oder wie auch immer. Ja, denn dann kommen sie selber klar. Sie sehen ja dann auch die Erfolge.
Genau, das ist ja das, was wir sagen, Selbstverantwortung. Und ja, deshalb sind wir hier, damit wir die Selbstverantwortung stärken, damit wir auch klären, damit wir den Menschen ein Stück weit auch mal die Augen öffnen und sagen, nicht nur schwarz und weiß, sondern dass es gibt ganz viel Schattierungen dazwischen. Und
Aber Axel, was man natürlich auch sagen muss, was wir jetzt hier betreiben, das ist natürlich hochgradig wirtschaftsfeindlich.
ja, aber es ist natürlich so, wir kurbeln, wenn wir die 80 Euro für den Pen einsparen in der Pharmaindustrie, stärken wir dadurch wieder die Sportartikelindustrie. Also von daher ist das rechte Tasche, linke Tasche und ist das ein Nullsummenspiel.
Ja, aber vielleicht kommen wir noch mal auf das grundlegende Problem, weil warum haben wir denn eigentlich so viele Abnehmer für diese Fettwegspritze? Einer der Hauptgründe ist ja nicht nur der Bewegungsmangel, sondern eben diese entsprechende Fehlernährung. Und diese Fehlernährung könnte man politisch wieder steuern, wenn man das wollte. Ich bin jetzt überhaupt kein Freund von zu vielen Gesetzen und noch mehr Bürokratie und so weiter. Aber wenn die Politik eine Lenkungswirkung haben möchte, wie sie das ja beim Klima und so weiter auch macht, dann sollten sie das doch auch bei diesem Thema Übergewicht, Adipositas, überlegen. So, aber wie hat Herr Lauterbach in der Heute-Show gesagt, ja, wir wissen eigentlich alle, dass Zucker das Problem ist, aber wenn wir jetzt den Zucker verbieten würden, dann hätte die Pharmaindustrie keine Kunden mehr. So hat er das, muss man dann entsprechend nachrecherchieren, aber so im übertragenen Sinne hat er es gesagt. Und damit hat er viel Wahres gesagt, ja. Wir könnten das Problem lösen. Und es gibt ja auch Länder, die das schon zumindest versuchen zu lösen. Ich habe ja gerade einige Länder genannt. Ein Land beispielsweise, was da eingegriffen hat, ist Chile. Dort hat man die Industrie gezwungen, auf der Ebene der Flüssignahrung dort den Zuckergehalt dramatisch zu reduzieren. So, und das führt jetzt so nach und nach zu immer besseren Effekten. Und das kann gut sein. Chile ist jetzt die an 22. Stelle, was adipöse Länder anbelangt. Deutschland auf 117. Wenn wir diesen Podcast in 5 Jahren nochmal machen, dann ist wahrscheinlich Chile bei 117 und Deutschland bei 22. Im Übrigen, in Japan ist die Übergewichtsrate bei 5,5%. Und da, wo die Fettwegspritze herkommt aus Dänemark, die sind nur bei 13,3%. Das ist unser direkter Nachbar. Die haben deutlich weniger Übergewicht als wir. Die Schweiz 12,1. Die sind auf Position 154. So, also wenn man sich wirklich mit der Thematik ursächlich beschäftigen möchte, dann muss man in solche Länder gucken, wo es anders läuft, besser läuft. Ja.
Ja, und es zeigt ja, also deine Statistik zeigt ja, dass es Möglichkeiten gibt, zeigt, dass es auch möglich ist. Nicht nur, dass es die Möglichkeiten da sind, sondern dass sie auch wahrgenommen werden. Ja,
Ja.
in diesem Sinne, denke ich mal, haben wir wieder mal gut dazu beigetragen. Jens, vielen Dank für die Recherche, dass wir ein Stück weit aufgeklärt haben, uns mal ganz tief in die Fettwegspritze eingearbeitet haben und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hoffentlich wieder ein Stück weit geholfen haben, um da mehr Erkenntnis zu haben, kann sich jeder selber eine Meinung darüber bilden. An dieser Stelle vielen Dank, Jens, wieder für deine Expertise. Für euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns wie immer gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao,
Bis
ciao.
bald. Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.